Das ist die Gänsehaut, die man in einem Konzert auch bekommen kann. Und das wollen wir versuchen, dass wir die mit einer möglichst guten HiFi-Anlage halt eben auch irgendwie nach Hause transportieren können.
Obligato. Der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute, wie viel muss man für eine HiFi-Anlage ausgeben? Teil 1. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Obligato. Wie ihr dem Titel vielleicht schon entnommen habt, geht es heute um HiFi-Anlagen. Gute Musik zu hören und Musik auch wirklich gut hören zu können, sind zwei verschiedene Dinge, die im besten Fall aber Hand in Hand gehen sollten. In der letzten Folge zum Thema Listening Bars haben wir schon gehört, wie das in einer Bar funktionieren kann. Heute geht es aber eher um den Musikgenuss zu Hause. Und um diesen Genuss zu erreichen, ist natürlich eine gewisse technische Ausstattung nötig. Und da kommt die Frage ins Spiel, wie viel muss man denn eigentlich ausgeben, um richtig gut Musik hören zu können? Als erstes habe ich für das Thema einen Gesprächspartner zu Gast, der prädestinierter nicht sein könnte.
Ja, danke für die Gelegenheit erstmal. Ja, wer bin ich? Jürgen Timm ist mein Name. Ich bin der Vorstandsvorsitzende des Industrie- und Interessenverbandes der High End Society. Die High End Society ist sicherlich den meisten Menschen bekannt als der Veranstalter der sicherlich größten HiFi- und Audiomesse der Welt, der High End, die seit vielen Jahren in München stattfindet. Wir sind allerdings auch Ausrichter vieler kleinerer, eher regionaler Showveranstaltungen. Dazu zählt die World of Headphones beispielsweise. Wie der Name schon sagt, da geht alles rund um das Thema Kopfhörer oder auch die Finest Audio Show und noch einige andere Formate. In meinem anderen beruflichen Tätigkeitsfeld bin ich Business Consultant für den japanischen Hersteller TAD, Technical Audio Devices, und kann insofern halt eben beide Interessensfelder sehr gut übereinander und miteinander binden.
Zu Beginn wollte ich dann auch wissen, wo die Leidenschaft von Jürgen Timm zu Musik und Audiotechnik herkommt.
Tatsächlich ist das eine sehr interessante Frage, die sicherlich darin beantwortet werden kann. Ich habe eine Schwester, die etwa 11 Jahre älter ist, und die hat mich eigentlich sehr früh, weil sie auch eine sehr starke Musikhörerin war, mit dem Pop und vor allen Dingen mit der Rockmusik in Verbindung gebracht. Ich habe also schon als relativ kleiner Junge viel Black Sabbath und The Who und Led Zeppelin hören dürfen. Und dadurch ist eigentlich letzten Endes ein bisschen das Interesse an der Musik geweckt worden. Und später zu eigenen Schulzeiten und den eigenen Sturm- und Drangzeiten, wo man selber die eigene Musik entdeckt hat, da war es dann eigentlich so, dass mir sehr schnell klar wurde, ich möchte irgendwas mit Musik machen. Jetzt in ein Aufnahme- oder Recording-Studio halt eben letzten Endes zu gehen, Tonmeister zu werden, das lag jenseits meiner Möglichkeiten. Aber in einem der Herstellerunternehmen beispielsweise halt eben zu arbeiten, das hat mich doch sehr stark interessiert. Und so kam es dann halt eben auch, dass ich seinerzeit dann halt eben zum japanischen Konzern Pioneer gegangen bin.
Und auch zu Anfang wollte ich klären, worum es eigentlich geht, wenn man über HiFi spricht.
Ja, wenn man tatsächlich zurückschaut in die Historie, dann gibt es ja eine DIN 45500, eine deutsche Industrienorm. Der Deutsche neigt dazu, alles zu normen, die EU allerdings mittlerweile auch. Tatsächlich ist es so, dass es sicherlich schon Jahrzehnte her ist, dass man einen solchen Standard in technische Parameter irgendwo fassen musste. Die Qualität heute grundsätzlich von fast, ich möchte nicht sagen von allen, aber von fast allen Produkten, die wir heute am Markt haben, bieten sicherlich eine Qualität, die diese Norm schon übertrifft.
Neben dem Technischen hat er aber auch noch eine andere Sichtweise auf den Begriff HiFi.
HiFi an sich, High Fidelity, also die hohe Kunst oder die hohe Qualität der Wiedergabe, die bedeutet für mich eigentlich in erster Linie zwei Dinge. Das eine ist Authentizität und das andere sind Emotionen. Denn das sind die beiden Faktoren, die für mich immer entscheidend waren im Laufe der vielen Jahre. Authentizität bedeutet in erster Linie, dass das Musikerlebnis zu Hause, was ich über Kopfhörer oder über die Lautsprecher. Ich bin ein Lautsprecherhörer, ich bin nicht so sehr ein Kopfhörerhörer. Das sollte möglichst nah an das Studio oder an das Konzert original halt eben heranreichen. Das ist ein sehr, sehr weiter Weg und das ist auch ein Ideal, welches man typischerweise zu Hause nicht erreichen kann. Aber der Weg dahin, das ist halt eben die Authentizität, die es zu verbessern und zu irgendwann im Ultimativen halt eben auch zu erreichen gilt. Aber gespickt ist das Ganze mit den Emotionen. Denn wir hören Musik ja auf der einen Seite, weil es ein Kulturgut ist, weil der Künstler eine Aussage tätigen möchte und weil er uns mit dem, was er geschrieben hat, was er getextet hat, was er komponiert hat, erreichen will und gewisse Stimmungen und Emotionen halt eben in uns wecken will und uns mit dieser Musik berühren möchte. Und das kann halt eben nur funktionieren, wenn möglichst viel von dem, was zwischen den Noten letzten Endes sich dort abspielt, tatsächlich auch transportiert werden kann. Das ist die Gänsehaut, die man in einem Konzert auch bekommen kann. Und das wollen wir versuchen, dass wir die mit einer möglichst guten HiFi-Anlage halt eben auch irgendwie nach Hause transportieren können.
So, und wie viel muss man nun ausgeben für eine HiFi-Anlage, damit sie den gewünschten Effekt erfüllt?
Ja, da ist es eigentlich wie in vielen Bereichen. Eine absolute Antwort gibt es darauf natürlich nicht. Hier ist es ähnlich wie in einem guten Restaurant auch. Wenn der Koch gut ist, dann kann er schon mit einfachen Zutaten oder mit günstigen Zutaten schon ein wirklich exquisites Erlebnis liefern. Und so ist es bei der Auswahl der HiFi-Komponenten eigentlich auch. Ich sollte mich natürlich im Internet ein kleines bisschen informieren, aber tatsächlich ist es wichtig, zu einem guten, zu einem ausgebildeten und zu einem qualifizierten Fachhändler zu gehen. Denn im Internet kann ich mich zwar informieren, aber die eigentliche Beratung und die Komposition, was wie am besten zusammenspielt, das ist tatsächlich essentiell. Hier braucht man die Erfahrung und auch den Weitblick von Spezialisten, die den Markt kennen und die halt eben wissen, wie etwas miteinander harmoniert und wie etwas dann halt auch einen Guss macht.
Jürgen Timm gibt aber dennoch ein Beispiel mit einer konkreten Zahl hinten raus.
Man kann heute, wenn wir mal klassisch über zwei Lautsprecher reden, die ich mir ins Wohnzimmer stelle und die auch einen Raum von 20, 25 Quadratmeter bespielen können, also auch leise auf mittleren Lautstärken und wenn es denn auch sein soll, auch gerne mal auf höheren Lautstärken, dann auch tatsächlich nicht in die Kompression gelangen, nicht in die Verzerrung hineingehen, die viel Information und viel Transparenz mitbringen. Dann brauche ich dazu natürlich noch einen Verstärker. In vielen Verstärkern ist heutzutage eine Streaming-Quelle schon direkt mit drin. Ich kann also von meinem Mobiltelefon oder von über meinen Router letzten Endes auf die Streaming-Dienste bereits halt eben zugreifen, kann vom Smartphone aus per Bluetooth beispielsweise oder per Wi-Fi schon Musik rüberschießen auf diesen Streaming-Verstärker. Dann habe ich hier eigentlich schon eine Essenz, die, wenn ich mal schaue am Markt, irgendwo bei 1.500 Euro mit gut ausgewählten Komponenten schon wirklich richtig, richtig gut geht und sehr viel Spaß machen kann.
Und weil es, wie gesagt, immer darauf ankommt, fällt die Antwort auch noch etwas länger aus.
Dann geht's aber los. Wo liegen meine eigenen Ansprüche? Wie ist die Akustik beispielsweise bei mir zu Hause im Wohnzimmer? Wir alle kennen das, wenn wir in einen leeren Raum gehen oder ins Badezimmer gehen, dort vielleicht mal unter der Dusche ein bisschen vielleicht was singen. Das klingt nicht wirklich toll, nicht weil wir vielleicht nicht so begabte Sänger sind, sondern weil einfach die Akustik darin nichts taugt, jedenfalls nicht zum Musik hören. Da ist es einfach so, dass man natürlich irgendwann in einen Bereich kommt, wo man sagt, jetzt ist die Auswahl der Komponenten selber gar nicht mehr so maßgeblich, sondern jetzt geht es darum, wie kann ich die aufstellen und was macht dann irgendwann auch noch der Raum damit. Das heißt, Stereo oder HiFi lebt ja davon, dass ich mit zwei Lautsprechern spiele. Wenn ich eine gewisse Basisbreite zwischen den beiden Lautsprechern habe, dann definiert sie eigentlich schon eine Seite dieses gleichschenkligen Stereo-Dreiecks, wo mein Sweetspot, also die beste Hörposition im Idealfall liegt. Wenn ich nur einen relativ kleinen Raum oder einen verwinkelten Raum habe, wo ich diese beiden Lautsprecher nur relativ eng beieinander stellen kann, dann muss ich auch nicht großartig schauen, dass dass ich einen überdimensionierten Verstärker beispielsweise halt eben nehme, denn es wird immer nur eine relativ kleine musikalische Abbildung sein. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, etwas breiter letzten Endes aufzustellen, Standlautsprecher beispielsweise auch schon stellen zu können, dann wird, um die richtig ausspielen lassen zu können, auch ein größerer, ein anspruchsvollerer Verstärker dann irgendwann notwendig. Und der ist dann in der Regel tatsächlich auch besser. Das heißt, er löst dann natürlich Musik auch besser auf. Und dann reicht mir vielleicht auch die Streaming-Quelle nicht mehr. Dann möchte ich vielleicht auch mal Platte dazu nehmen, also einen Plattenspieler als zusätzliches oder einen CD-Spieler als zusätzliche Programmquelle dazu nehmen. Und dann sehen wir schon, jetzt fangen wir an, dieses Budget schon zu skalieren.
Daher hat die High-End Society sich etwas überlegt, welches sich Sounds Clever nennt.
Das sind von Fachhändlern oder mittlerweile auch von Redaktionen zusammengestellte Anlagen, die ein Maximalbudget von 5.000 Euro haben dürfen und wir keine Definition vorgeben, wie viele Programmquellen darin sein müssen. Also es kann sein, dass wirklich nur einer einen Plattenspieler, Verstärker, Lautsprecher nimmt oder einer eine Komplettanlage mit CD-Spieler und einer Aufnahmequelle und dergleichen noch da reinbaut. Das ist dem Händler überlassen. Aber wichtig ist, es muss gut aufeinander abgestimmt sein. Es muss komplett spielfertig mit Kabeln und Stromversorgung und allem drum und dran sein. Und das sind Anlagen, die auf Messen oder auch im Fachhandel immer wieder halt eben doch für ein positives Aufsehen sorgen. Denn da sind wirklich sehr, sehr gute Kompositionen dabei. Und das meinte ich eingangs mit der Frage, was darf es kosten? Es hängt davon ab, tatsächlich, wie gut die Beratung ist und wie sehr es dann auch auf meine eigenen persönlichen Bedürfnisse und auf den Zuschnitt des Raumes, in dem ich die Musik hören möchte, dann auch letzten Endes eingepegelt ist.
Mich interessierte daraufhin, wie er reagieren würde, wenn ich ihm von einer HiFi-Anlage mit dem perfekten Sound vorschwärmen würde, die allerdings nur, in Anführungsstrichen, 200 Euro kostet.
Ich glaube, dass man dann einfach noch nicht die passenden Erfahrungswerte gesammelt hat. Wenn ich mit Musik in einer hochqualitativen Form noch nie in meinem Leben konfrontiert war, ich merke das also selber bei mir im Bekannten- und auch im familiären Kreis, wo 13-, 14-Jährige mit Smartphone, mit MP3-Qualitäten groß geworden sind, da gibt es dann nur die In-Ear-Lautsprecher beziehungsweise Kopfhörer, die auch von einfacherer Qualität sind. Diese Menschen haben noch keine Erfahrungswerte. Sie wissen gar nicht, wie gut Musik tatsächlich klingen kann. Und dadurch vermissen sie natürlich auch erstmal nichts. Und hier ist es wichtig, dass man, egal wie jung oder wie alt diese Menschen halt eben sind, wenn diese Erfahrung nicht da ist, dass man diese Menschen an die Hand nimmt und dass man ihnen zeigt, dass es auch besser geht.
Dann fand ich spannend, ob es ein preisliches Limit gibt, ab dem die Technik nicht mehr wirklich besser werden kann.
Ich denke, dass es bei uns, wie bei vielen anderen Bereichen auch ist, Limits sind dazu da, gebrochen zu werden und Rekorde sind dazu da, eingestellt zu werden. Und wie in der Formel 1 oder auch im Hochleistungssport ist es so, die letzte Millisekunde, der letzte Millimeter, der kostet irgendwann richtig viel Geld. Und das ist dann natürlich ein Budgetaufwand, den jeder für sich selber beantworten kann und beantworten muss, wie weit er bereit ist, dort zu gehen. Ich selber habe ein eigenes Musikzimmer, wie ich es nenne, einen eigenen Hörraum, den ich mir nur dafür speziell eingerichtet habe, um dort möglichst gut Musik hören zu können. Da hat sich dann auch entsprechend der Einrichtungsstil und alles letzten Endes unterzuordnen. Aber wir haben auch eine sehr gute Anlage im Wohnzimmer stehen, halt eben soweit. Das ist purer Luxus. Aber diesen Luxus in kleinere Form, den kann jeder Mann, jeder Frau eigentlich zu Hause für sich auch entscheiden. Und deswegen hat die High-End Society ja dieses Sounds Clever Konzept gemacht. Maximal 5.000 Euro. Und diese 5.000 Euro sind auch bewusst vom Budget her gewählt, weil ab dieser Schwelle fängt es tatsächlich halt eben an, teurer zu werden, wenn man größere Schritte gehen möchte. Für diese 5.000 Euro, was ja auch durchaus viel Geld ist, auch das möchte man erstmal verdienen und beiseite legen können, um sich dann dieses Hobby, diesen Spaß halt eben zu gönnen. Aber dafür bekommt man eine so unwahrscheinliche Produktqualität, ein so unfassbares Musikerlebnis zu Hause, dass es für wirklich die Mehrzahl der Menschen wirklich absolut reicht. Und wenn man dann tatsächlich darüber nachdenkt, zu sagen so, wow, ich weiß, da geht noch mehr, das habe ich jetzt irgendwo gehört oder das habe ich erlebt, naja, dann muss man tatsächlich darüber nachdenken, konsequenterweise auch mal zu sagen, okay, ist hier noch irgendwo ein Zimmer frei, was ich vielleicht halt als Musikzimmer einrichten kann, so wie der Musiker sich vielleicht einen Proberaum halt eben irgendwo gönnt.
Entscheidend ist bei der Wahl einer HiFi-Anlage vor allem auch der Raum.
Es gibt Räume, die sind eher minimalistisch ausgestattet, haben vielleicht einen Fliesen- oder Parkettboden, haben große Glasfronten in den Garten heraus, was sicherlich sehr, sehr schön ist, aber was natürlich, wenn eine Lautsprecheranlage auf der gegenüberliegenden Seite steht und auf diese Glasfläche strahlt, natürlich zu verheerenden akustischen Ergebnissen führt. Das heißt, dort über einen teuren Lautsprecher nachzudenken, ohne über die Raumakustik auch mal zu reflektieren, das macht dann erst überschaubaren Sinn. Und man sieht das, wenn man sich Bilder von Konzerthallen anschaut, Sendesälen beispielsweise oder halt eben auch von Aufnahmestudios, da gibt es immer so ganz viel Akustikmodule halt eben zu sehen. Das braucht man natürlich im Wohnzimmer nicht, aber da sieht man, wenn man es wirklich auf die Spitze treibt, dann ist es natürlich notwendig, genau halt eben diese Raumakustik mit einzubeziehen. Und da gibt es heute schon optisch sehr, sehr schöne Lösungen. Das geht beim Do-it-yourself-Lösung im Baumarkt geht das schon los. Da kann man heutzutage schon akustisch wie optisch ansprechende Akustikpaneele für den Do-it-yourself-Bedarf tatsächlich erwerben. Das ist also ein überschaubares finanzielles Investment bis hin zu Profifirmen, die halt nichts anderes machen, als solche akustischen Optimierungen halt eben anzubieten mit Elementen, die wirklich wohnraumfreundlich und wohngerecht auch sind und die jetzt keine Studioatmosphäre zu Hause verzaubern.
Nur noch ein Tipp dazu, wie man Anlagen für sich am besten testhören kann.
Ich habe tatsächlich im Laufe der Jahre so ein kleines Repertoire an Titeln identifiziert, die mir eigentlich alles über eine Anlage und auch einen Raum, in dem diese Anlage spielt, halt eben mitteilen können, so gesehen. Es empfiehlt sich grundsätzlich immer 4-5 Titel, wenn man zu einem solchen Händler oder auf eine Messe geht, dabei zu haben oder vielleicht auch anzufragen, ob die halt vor Ort verfügbar sind. Wichtig ist aber, dass man sich selber sehr gut in diese Musik schon zu Hause eingehört hat, dass man Spaß und Interesse an dieser Musik hat und dass man sich immer wieder halt eben auch auf solchen Meetings mit Händlern oder auf Messen halt eben diese Musik in unterschiedlichen Qualitäten anhören kann, um diese Dinge zu entdecken, die in der Aufnahme halt eben drinstecken.
Und Jürgen Timm hört unter anderem diese Titel zum Test hören und erklärt auch, warum.
Bye Bye Blackbird von Patricia Barber beispielsweise ist einer der Titel, die ich sehr gerne nehme, ist Vokaljazz, ein sehr ruhiger Titel, der aber mit Piano und abgrundtiefem Stand-up-Bass halt eben auch gespielt wird, eine wunderschöne Stimme hat. Jim Anderson, der Produzent, hat seinerzeit eine fantastische Räumlichkeit eingefangen bei diesem Titel, der wirklich halt eben auch noch live im Studio entstanden ist. Die Musiker waren also auch wirklich zusammen. Das wurde nicht über Multitracks letzten Endes zusammengesetzt. Das sind Aufnahmen, mit denen man beginnen kann, weil sie sind auf der einen Seite nicht zu komplex und zu kompliziert. Man kann also alles hören und wahrnehmen und man kann es deswegen auch vergleichen. Aber man muss natürlich auch eine Auswahl haben und das geht dann hin bis hin zu klassischen Tracks, die ich halt eben nehme. Rachmaninoff beispielsweise, große orchestrale, sehr komplexe Werke, die dann natürlich auch eine sehr hohe Anforderung an die Kapelle und den Raum dann auch stellen bei der Wiedergabe.
Abschließend wollte ich dann noch wissen, ob man eine gute Anlage in einem Wohnumfeld, wie zum Beispiel einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus, überhaupt voll ausspielen kann.
Also eine gute HiFi-Anlage, die spielt gerade ihre Stärken aus, wenn wir im mittleren oder auch im leisen Lautstärkebereich uns aufhalten. Denn tatsächlich nicht nur die Lautstärke und die maximal erzielbaren Schalldruck und Dynamik ist interessant, sondern halt eben gerade auch, was passiert in leisen Passagen, was passiert an Dynamiksprüngen, die ich auch auf mittleren Abhörlautstärken halt eben tatsächlich habe. Und je mehr Informationen und Auflösung mir die Anlage liefert, desto besser kann ich halt eben auch die Musik verstehen und der Musik lauschen und diese ganzen vielen feinen Informationen wahrnehmen, wenn ich es beispielsweise nur auf der sogenannten Zimmerlautstärke höre. Das heißt, auch abends in einer Mietwohnung mit vielen Nachbarn drumherum kann ich Musik über einen Lautsprecher sehr gut hören, wenn diese Anlage gut zusammengestellt ist und mit einem fundierten Wissen das transportiert, wenn was wirklich auch auf dem Medium High-Res Audio oder Vinyl halt eben letzten Endes drauf ist.
Das war schon sehr eindrücklich und als weiteren Gesprächsgast habe ich mit Konradin Amft von der T&A Elektroakustik GmbH gesprochen. Stereoleserinnen und Lesern wird die Firma bestimmt bekannt sein. Konradin Amft erzählt für T&A aus der Herstellerperspektive über HiFi und beschreibt zunächst, was seine Aufgaben bei T&A sind.
Ich bin Mitglied der Geschäftsführung der T&A Elektroakustik und in unserer Firma verantworte ich den kompletten betriebswirtschaftlichen Bereich. Das heißt die Marke, Personal, Finanzen und bin seit 2018, es ist schon fast 6 Jahre her, bei T&A, war vorher in der Wissenschaft unterwegs, bei anderen Luxusgüterherstellern und auch in der Audioindustrie und bei Beratungen und habe wirklich sehr viel Spaß in der Audioindustrie. Ich glaube, wir gehen gleich noch drauf ein, weil die sehr besonders ist und man eigentlich jeden Tag auf jeder Messe immer tolle neue Entdeckungen machen kann, die einem auch als jemand, der eher aus der Kopf- und zahlengetriebenen VWL kommt, doch sehr emotional mitnehmen können.
Wie Konradin Amft zur Audiotechnik gekommen ist, ist deswegen natürlich keine Überraschung, wie er erzählt.
Bei mir ist es ja eine wirkliche Familienangelegenheit. Dadurch, dass ich die zweite Generation bei T&A bin, ist das Thema Musik natürlich beim Aufwachsen und auch das Thema Hi-Fi irgendwo extrem präsent. Du kannst dich dem, selbst wenn du es wolltest, eigentlich nicht entziehen. Auch im Positiven hatte ich schon als Kind immer die Möglichkeit, auf tollen Anlagen Musik zu hören. Ich hatte, weil er hier gerade bei mir im Büro steht, ganz früh unseren allerersten Caruso. Das war eines unserer ersten All-in-One-Geräte 2008. Also da war ich relativ jung. Und insofern fand ich es immer spannend, auf der einen Seite die emotionale Wirkung von Musik bei mir selbst zu erleben, aber dann auch zu sehen, wie diese Wirkung entsteht, weil man läuft ja als Kind zwangsläufig mit den Eltern mit und sieht dann, warum wird ein Lautsprecher in welcher Art und Weise entwickelt, wie wirkt sich die Charakteristik eines Verstärkers in der Auslegung dann auf die Musik aus. Und das fand ich immer extrem spannend, weil es für mich auch immer darum ging, am Ende Emotionen zu erzeugen, weil das tun wir meiner Ansicht nach.
Er hat mir dann noch etwas mehr über das Unternehmen erzählt.
Wir wurden 1978 von meinem Vater, und das ist keine Marketinggeschichte, es stimmt tatsächlich, in einer verlassenen Bäckerei gegründet als Lautsprecherhersteller. Damals wirklich als Lautsprecherhersteller, weil der Bau von Lautsprechern im Verhältnis zu Elektronik vergleichsweise günstig war. Und die ersten Banken damals meinem Vater keinen, heute würde man sagen, Startup-Kredit gewähren wollten. Und deshalb hat er den Traum, Elektronik zu bauen, quasi nach hinten verschoben und ist mit Lautsprechern gestartet. Wir sitzen nach wie vor in der Region Ostwestfalen, also zwischen Bielefeld und Hannover in der Stadt Herford.
Hergestellt werden Lautsprecher, Kopfhörer und Elektronik. Und wie viele Menschen arbeiten für T&A?
Wir beschäftigen jetzt im Jahr 2024 80 Mitarbeiter am Stand Herford und nochmal 7 in etwa international, die unseren Vertrieb vor allem in den USA über eine eigene Tochterfirma organisieren. Und hier am Standort Herford ist wirklich unser komplettes Zentrum. Das beginnt bei der Entwicklung unserer Geräte, die hier sowohl für Elektronik, Lautsprecher und Kopfhörer stattfindet, geht weiter über die Produktion und die komplette, auf Neudeutsch, Supply Chain, also Einkauf. Unser Verkauf und Vertrieb sitzt hier organisatorisch natürlich haben wir auch Außendienstler, die für uns deutschlandweit und international unterwegs sind. Und auch hier in Herford ist die komplette Administration.
Mich hat dann auch noch interessiert, was für ihn den perfekten Klang ausmacht.
Ich finde, und das ist das Schöne bei uns an der Branche, dass es eigentlich kein richtig oder falsch gibt. Also ich bin keiner der Anhänger, der sagt, es gibt eine Klangsignatur und wenn du die gut findest, dann bist du erleuchtet und wenn du von der abweichst, dann hast du keine Ahnung. Sondern ich finde, das Tolle an unserer Branche ist, dass du von Anlagen, die sehr stark drauf gehen, alle Frequenzen ganz korrekt wiederzugeben oder auf räumliche Tiefe, Staffelung, naturgetreue Abbildungen, all diese Punkte irgendwo abdecken und es da eben, wie ich es gerade gesagt habe, kein richtig oder falsch gibt, sondern wir die Menschen da draußen einladen können und sagen können, komm auf eine Messe, lies die Stereo und finde für dich die Anlage, die deinem Geschmack entspricht und das wiedergibt, was du gerne hören magst.
Außerdem wollte ich von Konradin Amft wissen, was er als Aushängeschild aus der Produktpalette ansehen würde. Und ich dachte an die Lautsprecher, da diese schon am längsten von T&A produziert werden.
Wir versuchen eigentlich, dass jedes neue Produkt das neue Aushängeschild wird. Also wenn du da, glaube ich, nicht mit der Haltung rangehst, zu sagen, das wird jetzt das große Ding, dann, glaube ich, kann es auch nie in die Richtung gehen. Tatsächlich ist der größte Anteil in unserem Umsatz die Elektronik. Und der ganze Bereich Schallwandler ist etwas geringer ausgeprägt. Also mit Schallwandler meine ich Lautsprecher und Kopfhörer. Unser Elektronikportfolio ist aber auch das größte. Wir haben das ist in der aktuellen Konfiguration, sind wir mit 6 Serien unterwegs. Und entsprechend ist das der größte Bereich. Wir haben unser Lautsprecherportfolio in den letzten Jahren grundlegend neu aufgestellt mit einer Entwicklungsstrategie, die mit Top-of-the-Line-Produkten anfing und diese dann auszurollen, wo wir auch noch dabei sind. Da können sich die Hörer auch freuen, noch auf neue Produkte, die kommen. Und der Kopfhörerbereich war in den letzten Jahren für uns ein Fokusmarkt, weil wir da eben eingestiegen sind und entsprechend sehr viel Energie auf Kopfhörer, aber auch Kopfhörerelektronik gelegt haben.
Wir haben auch noch über die Zielgruppe von T&A gesprochen, um uns der Kernfrage des Podcasts, und zwar der Preisgestaltung, zu nähern.
Ich würde es ganz groß und allgemein erstmal überschreiben mit Genießer, weil wir relativ teuer sind, ganz spezialisierte Lösungen anbieten, sind das Kunden, die auch etwas Spezielles suchen. Und eigentlich von diesem Punkt aus kann man sich dann in Ästen runterarbeiten in die einzelnen Vorlieben. Wir haben natürlich, eint alle unserer Kunden, dass Musik ein hoher Stellenwert für sie im Leben ist, dass sie gerne Musik hören, dass sie Musik genießen. Und daraus entstehen weitere Kundenuntergruppen. Also zum Beispiel Kunden, die Musik hören, aber auch sehr technikfasziniert sind, für die also technische Lösungen auch ein Kaufgrund sind, ungeachtet dessen, ob diese Lösung für sie hundertprozentig nutzbar ist. Aber sie sind extrem fasziniert davon, dass es diese Lösung gibt. Das ist so etwas wie unsere HV-Technologie. Und dann gibt es auch durchaus ästhetische Käufer. Das ist im Hi-Fi-Bereich, glaube ich, generell ein etwas kleinerer Teil, aber wir sehen den zunehmend mit auch unseren neuen Solitaire-Lautsprechern, dass Kunden auch aus ästhetischen Gründen kaufen. Die sagen, ich suche schöne, ein Stück weit Einrichtungsgegenstände und darüber dann die Musik entdecken, was auch eigentlich ein ganz cooler Weg ist, wie sich Leute uns manchmal nähern können. Und eine Kundengruppe, die wir zunehmend mit dem Solitaire T erschlossen haben, sind die jungen, etwas urbaneren Kunden, die viel mit dem Handy zuerst arbeiten und darüber eigentlich auf den Solitaire T gekommen sind, weil sie gesagt haben, ich kann damit eben neben der Funktionalität auf Reisen auch zu Hause gut Musik hören. Und zum Beispiel wir daraus sehen, dass Abverkäufe unserer Kopfhörerelektronik plötzlich zusammensteigen mit in einer Kundengruppe, die wir vorher so nicht erreicht haben, was uns aber sehr glücklich macht, weil das ja auch ein weiterer Weg in die Zukunft für uns ist.
Dann haben wir über die Preise gesprochen, Er erklärte mir, dass T&A sich als Luxushersteller begreift und die Preisrange ist von Produkten von 1400 Euro bis über 50.000 Euro ziemlich breit. Es kommt halt auf das Produkt an.
Genau, und dann auch, wie breit man seine Serien ausgestalten möchte. Weil wir sehr viel Einzelbausteine anbieten, kannst du auch beliebig, gerade in unserer teuersten Serie, der HV-Serie, nahezu beliebig kombinieren und entsprechend natürlich auch nahezu beliebig hohe Preisschilder an eine Anlage setzen, wenn du es denn möchtest.
Und dann hat mich natürlich die Einschätzung aus Herstellersicht interessiert, natürlich möglichst unabhängig von den eigenen Produkten, wie viel Geld man für eine qualitativ gute Anlage ausgeben muss. Konradin Amft hat eine klare Meinung zu einer Preisdiskussion.
Aus Sicht, ich spreche jetzt mal rein als Konradin Amft Unternehmer, finde ich, muss es das Ziel unserer Branche ja sein, so viele Menschen wie möglich zu begeistern. Und auch mit so, wobei die Geldbeutel gar nicht die Rolle spielen, sondern erstmal so viele Menschen wie möglich zu begeistern. Und wenn man dann als teurer Hersteller gegen die günstigen Hersteller ledert oder umgekehrt, macht man den Teich ja für alle kleiner. Anstatt zu sagen, wir machen uns erstmal größer. Und es gibt, finde ich persönlich, tolle Lösungen zu ganz unterschiedlichen Preispunkten. Und mein Vater hat immer ein schönes Beispiel gebracht, was, finde ich, so ein bisschen die Problematik da auf den Punkt bringt. Das ist die Frage, was ist ein gutes Auto? Wenn ich Kurven räubern will, ist ein Porsche ein tolles Auto. Wenn ich drei Kinder habe, ist ein Porsche 911 kein gutes Auto mehr. Und ich glaube, dass das auch im Hi-Fi so gilt. Wenn du ganz spezialisierte, zum Beispiel in Deutschland gefertigte Lösungen mit selbstentwickelten Wandlern, selbstentwickelten Verstärkern oder im Lautsprecherbereich selbstentwickelten Lösungen haben möchtest, dann wird das teurer werden. Man kann aber auch für die eigenen Ansprüche super Lösungen finden, wenn man sagt, ich gehe auf softwarebasiertere Produkte. Und deshalb glaube ich, um es ganz kurz zusammenzufassen, es gibt viele Angebote, die an verschiedenen Preispunkten sehr gut sind, und man sollte auch als Hersteller aufpassen, dass man nicht quasi das eigene Portfolio als gut und alles andere als schlecht sieht, sondern es gibt wirklich für die Kunden ganz viele Angebote zu unterschiedlichen Preispunkten, und unser Ziel muss es sein, dass wir so viele Menschen wie möglich in die Branche kriegen, die sagen, ich will 500, 1000, 50 oder 500.000 Euro ausgeben, und da kriegst du überall für das, was du ausgibst, sollte es unser Ziel sein, dass du dafür wirklich was kriegst, was dich begeistert.
Und wie reagiert er, wenn ich ihm von einer genialen 100-Euro-Stereoanlage erzählen würde?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich finde, wenn jemand Spaß dran hat, ist der Preis ja kein Punkt. Also für uns geht es ja darum, dass die Menschen Spaß haben. Und wenn jemand sagt, ich habe mit dem 100-Euro-Produkt Riesenspaß, wunderbar, natürlich würde ich dir jetzt, wenn ich es könnte, einen Prospekt mit unserem Caruso rüberreichen. Aber ich finde, wir dürfen den Fehler wirklich als Branche nicht machen, Menschen, die ankommen und sagen, ich habe, was du jetzt gerade gesagt hast, ich hänge mich mal an den 100 Euro auf. Ich habe 100 Euro ausgegeben, und dann sagt die Branche, den ja, du ist ja nicht ernst zu nehmen. Das finde ich grundverkehrt, weil wenn die Menschen damit Spaß haben, ist das erstmal der erste Schritt, dass sie bei uns bleiben und vielleicht in 3 Jahren sagen für 200 Euro, in 10 Jahren für 2000 Euro. Und deshalb finde ich, solange jemand Spaß daran hat, wunderbar, und vielleicht führt der Weg irgendwann zu T&A.
Abschließend wollte ich dann noch wissen, wie Konradin Amft für sich herausfindet, ob ihm eine Anlage gefällt oder nicht. Also, was für Musik wird aufgelegt?
Ich starte immer damit, dass ich Lieder habe, die mich emotional sehr mitnehmen können und bei denen ich total begeistert bin. Das ist so etwas wie zum Beispiel von Hans Zimmer, Gladiator, Duduk of the North, das an einer ganz bestimmten Stelle eine Abfolge hat, die mich bei meinem ersten Testhören so begeistert hat, dass ich seitdem immer als erstes höre. Und das gilt für Lautsprecher, für Kopfhörer, für Elektronik, dass ich mich hinsetze und wenn ich dieses Kribbeln merke, dann denke ich, ja, du bist auf einem guten Weg. Ich bin nicht der Einzige, der bei uns testet. Wir haben da ein sehr standardisiertes Verfahren, aber für mich ist es tatsächlich eines der ersten Stücke. Und wenn man dann in Vorstudien auch merkt, das lässt dich irgendwie kalt, dann wird es auch schwer, die Bindung aufzubauen. Aber wenn du an dem Punkt bist, dass dich das erstmal anfixt, dann kannst du von da aus weiter in das standardisierte Retesten gehen.
Das waren sehr interessante Einblicke in die HiFi-Welt und auch spannende Einschätzungen, was die Preisfrage angeht. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass man schon etwas Geld in die Hand nehmen muss. Mit 1.500 bis 5.000 Euro wurde eine Preisspanne genannt, in der man wirklich hochqualitative Ergebnisse zu Hause erzielen kann. Aber wie immer ist der Preis nicht alles und entscheidet nicht allein, und Sound und ein gutes Erlebnis ist von vielen Faktoren abhängig. Sehr, sehr wichtig ist zum Beispiel auch der Raum, in dem man seine Anlage aufbaut. Oder die Musikquelle, oder auch die Produktion, oder die Elektronik dahinter. Ihr merkt schon, da gibt es viel zu justieren. Und was dadurch besonders wichtig wird, ist wohl die Erfahrung. Sowohl von der Technik als auch vom Hörverständnis. Und Erfahrung kostet am Ende vor allem eins: Zeit. Am Ende wie immer noch die Rubrik, in der meine Gäste vorstellen, wie sie für ihren privaten Musikgenuss so ausgestattet sind.
Tatsächlich ist es so, in meinem Musikzimmer, welches dediziert wirklich nur dafür ist, höre ich ausschließlich digital. Ich habe einen sehr, sehr schönen, sehr hochwertigen, audiophilen Musikserver dort stehen von einem japanischen Anbieter, der als Hauptprogrammquelle letzten Endes dient. Dazu halt eben eine Vorstufen-Endstufen-Kombination mit zwei sehr leistungsstarken Monoblöcken. Und das Ganze treibt dann natürlich Lautsprecher von THD, von meiner Hausmarke sozusagen halt eben an. Der Raum ist akustisch optimiert worden von einem portugiesischen Anbieter von Akustikelementen. Das heißt, man nimmt ein omnidirektionales Mikrofon und misst den nackten Raum, den unbearbeiteten Raum. Man stellt halt eben fest, welche Moden, welche Reflexionen dergleichen man hier halt eben hat. Und dann kann man tatsächlich über eine Simulation bis hinten an, dann tatsächlich zur tatsächlichen Installation der Elemente, kann man den Raum optimieren. Und man kann dann dahin kommen, wo man in einem Studio, in einem Aufnahme- oder in einem Mixing-Studio halt eben auch ist. Man hat eine Nachhallzeit über den Frequenzbereich, die halt eben möglichst gering ist, sodass man halt den direkten Schall des Lautsprechers hört und nicht mehr so sehr den Raum und die Verfärbungen, die Reflexionen des Raumes und die Moden letzten Endes dann machen. Das Ganze ist ein gereiftes Produkt sozusagen über die Jahre. Also die Never-Ending Story, glaube ich, jedes audiophilen Menschen immer weiter zu optimieren. Das kann man gerade halt eben, wenn man über Computer, HiFi und Netzwerk und Streaming nachdenkt, auch in dieser digitalen Domäne, wo vieles nur Einsen und Nullen sind, wie viele meinen, das kann man auch hier wirklich sehr ausführlich halt eben tun, denn auch dort liegen die Fallstricke im Detail. Und wenn es tatsächlich halt eben mal entspannt sein soll, im Wohnzimmer steht eine Anlage, da ist nur ein Plattenspieler dran, da lege ich tatsächlich ganz gerne mal ein richtig gutes Album in audiophiler Qualität auf.
Ich habe das große Glück, auf der einen Seite für Fernsehen noch einen unserer, wir haben ihn vor ein paar Jahren eingestellt, aber einen Heimkino-Receiver, den wir hatten, unseren K8 zu besitzen, an dem also Fernseher, Playstation, all das hängt. Das ist aber für mich eher dieser Punkt Entertainment, also Filme gucken. Wenn ich wirklich in Anführungsstrichen ernsthaft höre, bin ich ein Kopfhörerkind. Und da habe ich unseren MP200, das ist aus unserer 200er MIDI-Serie, einen Kompaktplayer zum Streaming mit. Darauf bin ich auch sehr stolz, den gebe ich nicht her, einem der ersten Prototypen unseres Kopfhörerverstärkers HA-200 und unserem Solitaire P, PSE und T, also allen drei Kopfhörern, die wir gebaut haben, in den jeweils ersten Serienstadien. Das war für mich so ein emotionales Ding, weil ich dieses Projekt ganz, ganz eng begleitet habe, dass ich diese Produkte einfach gerne bei mir stehen habe. Und wenn ich sage, ich möchte mit einem Glas Wein oder einem guten Buch intensiv Musik hören, dann tatsächlich mit Kopfhörer. Ich streame extrem gerne, aber auch habe eine relativ große Sammlung auf einem Harddrive, den ich dann auch abspiele und nutze das Ganze dann über Rune, was ich finde, was eine grandiose Lösung ist, die dir die Möglichkeit gibt, ganz schnell zwischen deinen Streaming-Diensten oder deinem lokalen Netzwerk zu wechseln. Und das ist für mich der Punkt, wo ich mich dann über Stunden verlieren kann.
Was sagt ihr? Wie viel Geld kostet eine vernünftige HiFi-Anlage und wie viel ist vielleicht zu viel? Schreibt mir gerne unter podcast@nitschkeverlag.de oder bei Instagram unter obligato-podcast. Ich freue mich auf eure Reaktionen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt für Teil 1 zur Frage, wie viel muss man eigentlich für eine HiFi-Anlage ausgeben? In Teil 2 wird euch dann in 2 Wochen Stereo-Chefredakteur Julian Kienzle eine Einschätzung liefern, für wie viel Geld man denn eine ordentliche Anlage aus Stereo-Sicht zusammenstellen kann. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo.